Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marin Kobolcz und ich freue mich sehr, heute wieder mit Dr. Hendrik Leber, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Arcadis Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH zu sprechen. Hallo Herr Leber, schön, dass Sie wieder da sind.
Ja gut, schön, dass wir zum Jahresende nochmal über die Märkte reden können.
Ja, freut mich und wir wollen genau über dieses Jahr reden, aber auch schon einen Ausblick auf das nächste Jahr geben. Herr Leber, lassen Sie uns direkt bitte wieder mit den drei schnellen Fragen starten. 2025 wird an der Börse
in der ersten Jahreshälfte recht positiv und dann wird es ein paar Enttäuschungen geben.
Besonders positiv bin ich für Aktien aus?
Asien.
Und Sorgen bereitet mir aktuell?
Na, die allmähliche Eskalation des Krieges in der Ukraine und die teilweise mangelhafte Qualität der Regierungsmitglieder der neuen Regierung Trump.
Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Ja, ihr Lieber, wir haben es eben schon leicht angesprochen. Sie haben jetzt gesagt, asiatische Aktien oder Aktien aus Asien finden Sie spannend. Gilt das auch für jetzt schon oder dann vor allem für nächstes Jahr?
Naja, dieses Jahr war ja schon hervorragend für chinesische Aktien. Also da sieht man, dass so eine Trendwende ganz schnell mal in steigende Kurse umschlagen kann. Aber ich sehe so viel unterentdecktes Potenzial in Asien. Das ist nicht nur China, das ist eben auch Japan, das ist Korea und das sind viele Länder und Taiwan natürlich auch und viele Länder, die wir überhaupt fast nicht auf dem Radar haben, Indonesien oder Philippinen.
Gibt es sonst abseits aus Asien noch Aktien, wo Sie im Moment sagen, die finde ich jetzt gerade besonders interessant?
Naja, die europäischen Nebenwerte, die sind ja wirklich eine Schmuddelecke derzeit von der Marktpopularität. Und trotz allen schlechten Geredes, und ich bin pessimistisch für Deutschland und die deutsche Politik, aber es gibt gute Firmen, die im Weltmaßstab wirklich was taugen und die liegen an der Börse wirklich darnieder und können günstig gekauft werden.
In Ihren Fonds setzen Sie, wenn man mal reinschaut, auch weiterhin viel auf die Nvidia-Aktie. Damit sind Sie auch gut gefahren und haben ja schon oft in den Videos drüber geredet. Was halten Sie jetzt aber von Nvidia? Bleibt die Aktie ein Favorit?
Also die Aktie, also die Firma selber wird ihre Bedeutung in den nächsten Jahren auf alle Fälle noch ausbauen können. An der Börse ist die Aktie schon teuer geworden. Wir haben sie, glaube ich, in 14 oder 15 Mal inzwischen schon wieder teilweise abverkauft, damit wir immer in den gesetzlichen Grenzen von so 5% bleiben. Was ich da erlebe im Vergleich zum Beispiel zum Jahr 2000, ist hohe Erwartungen, die auch eingelöst werden, aber die Erwartungen laufen vor und dann muss die Firma liefern. Das heißt also, ich glaube, dass wir da eher ein Hochplateau erreichen. Es kann auch nochmal ein Stückchen weitergehen, aber nicht unendlich weiter. Also alles gerechtfertigt mit der Aktie, mit der Bewertung, aber sie liefert jetzt nur das ab, was wir in sie hinein projiziert haben.
Wenn Sie sagen, Sie haben dann Nvidia schon öfters etwas abgeschöpft, etwas verkauft, wo geht das Geld dann rein? Also wie schichten Sie dann um?
Ja, aktuell, also gerade tagesaktuell ist eine Umschichtung Richtung Small Caps. Ich kann einen Titel nennen aktuell, die Formicon. Das ist eine Münchner Firma, die macht Biosimilars. Und wir kennen das ja von den Generika, wo dann Moleküle nachgebaut werden und der Preis dann um 90% verfällt. Das ist bei den Biosimilars etwas anders, weil das ganz komplizierte Produktionsprozesse sind. Und dann fällt der Preis eben nicht 90%, sondern nur 30%. Und das ist immer nach dem Ablauf der Patentlaufzeit. Und Formicon hat gerade vor wenigen Monaten eine Zulassung bekommen für neue Medikamente. Und da vermute ich mal, kommt ein neuer Schub. Das ist so ein Beispiel, wo ich sage, das ist eine gezielte Einzelsituation, die ich spannend finde. Es ist absehbar, was da passiert. Und darum möchte ich da meine Position etwas ausbauen.
Sie haben es angesprochen, Thema Small Caps. Bei unserem Partnerkanal Smartes Geld haben Sie jüngst in einem Interview gesagt und Sie hatten es auch vorher schon mal andeuten lassen, dass halt so ein Favoritenwechsel stattfinden kann, eben von den Large Caps hin zu den Small Caps. Können Sie uns da nochmal mitnehmen, was da so genau Ihre Investmentthese dann ist?
Ja, die Welt hat sich konzentriert auf diese großen 7 Aktien in den USA und die sogenannten Granolas in Europa, als ob es nichts anderes gäbe. Und das ist auch leicht und es wird auch getrieben durch diesen ganzen ETF-Boom, wo man sagt, ich kaufe einfach den ganzen Markt zusammen und da dominieren die Großen und werden größer und größer dabei. neben diesen Firmen gibt es super Firmen, die einfach nicht so im Rampenlicht stehen. Gerade deutsche Firmen sind es zum Beispiel, die überhaupt ignoriert werden von der Börse. Aber auch in den USA ist das so. Man kann das schön vergleichen. Es gibt ja den MSCI-Weltindex zum Beispiel. Und den gibt es in zwei Varianten, gleichgewichtet, wo jede Aktie mit dem gleichen Gewicht drin ist, oder marktwertgewichtet, wo die großen Aktien größer gewichtet sind. Und der Unterschied ist phänomenal dieses Jahr. Das sind, glaube ich, 7 oder 8 Prozentpunkte Performance-Differenz zwischen dem marktwertgewichteten Index und dem gleichgewichteten Index. Das heißt, diese 7 oder wenigen Aktien haben den Index getrieben und der Rest hat nichts gemacht. Und da gibt es eine Auswertung, zum Beispiel von Goldman Sachs, die sagen, wenn das so ist, und solche Phasen kommen immer wieder, wird dann in der nächsten Phase der Rest nachkommen. Und das hatten wir mehrfach in den letzten 50 Jahren, 2, 3 Mal. Es gab so eine Phase, das waren die berühmten Nifty 50. Das waren Aktien wie Kodak oder Polaroid, wo man sagte, die werden immer da sein und die sind unzerstörbar. Tatsächlich sind sie aber zerstörbar durch Wettbewerber. Und dann kam nach dieser Hochphase dieser Nifty 50, kam eine Phase, wo dann die kleineren Titel gut gelaufen sind. Und so etwas zeichnet sich schon ab. Man hat es in den letzten 1, 2 Monaten beobachten können. Und ich denke mal, dass der Trend sich über die nächsten, sag mal, 5 Jahre deutlich fortsetzen wird.
Wenn man sonst noch ein paar ausgewählte Portfolios der Fonds bei Ihnen im Haus, bei Arcatis, anschaut, dann ist mir zum Beispiel aufgefallen, Sie setzen da auch schon auf etwas unbekanntere Werte. Ich will es jetzt vielleicht nicht direkt Small Caps nennen, aber zum Beispiel Amphenol, Sonova, Fastenal. Ist das schon sowas, wo Sie sagen, okay, das ist halt eben schon, oder davon möchte ich halt mit diesen Aktien schon von diesem neuen Trend profitieren? Und was finden Sie an diesen Aktien so interessant?
Ja, Ihre Langeweile ist so wahnsinnig interessant. nee, das hat gar nichts mit dem Small-Cap-Boom jetzt aktuell zu tun. Was einfach sehr schön ist, es gibt einfach Firmen auf der Welt, die wachsen Jahr für Jahr immer weiter. Mhm. Nehmen wir mal diese Fastenal, die sie als letztes erwähnt hatte. Die haben so Schrauben und Kleinteile in den Fabriken. Das heißt, in einer Fabrik stellen die Automaten hin, wo die Mitarbeiter sich bedienen können, und dann wird automatisch abgerechnet. Und das ist so Zeug, so Kleinkrams, Schrauben und Nägel und alles Mögliche, das kein wirklich groß interessiert. Außer einer Firma wie Fastenal. Die wachsen dann einfach Jahr für Jahr, egal ob Wirtschaftskrise oder nicht, wachsen die weiter. Und da gibt es mehr davon. Also eine meiner Lieblingsaktien ist in der Schweiz Belimo. Und die habe ich gekauft vor ein paar Jahren. Und dann gehe ich bei uns im Schweizer Haus in den Keller, in den Heizungsraum und sehe, ich habe überall Belimo-Geräte. Ich wusste das gar nicht. Das sind so orange Geräte, mit denen in der Wasserdurchfluss gesteuert wird oder der Luftdurchfluss oder wie auch immer. Und dann guckt man sich das an. Die haben den Zürcher Flughafen komplett mit ihrer Klimatechnik ausgestattet. Und dann denkt man einfach, super Aktie, leider ein bisschen teuer geworden. Wir haben sie seit, glaube ich, 10 Jahren etwa. Und die laufen und laufen und bringen Performance im Laufe der Zeit. Und jetzt kleine Werbung. Weil das so ist, starten wir demnächst einen neuen Fonds, der heißt Small Diamonds. Kleine Firmen, die keiner kennt, die wir auf der ganzen Welt zusammenkaufen, die auch nicht teuer sind, die einfach auch stetig ihren Weg gehen. Und der Markt ist riesig. Es gibt ganz, ganz viele. Und die machen einfach sozusagen die Grundperformance im Portfolio. Und diese anderen Kandidaten, die sind vielleicht mehr spannender von der Geschichte her, die bringen so ein bisschen die Würze mit rein. Aber ohne diese Namen wie Amphenol, die machen Steckverbindungen, auch langweilig, aber wenn es nicht klappt, fällt die Rakete vom Himmel runter. Die Sonova-Hörgeräte, Menschen werden älter, brauchen mehr Hörgeräte. Das sind Trends, die einfach ganz stetig laufen, vollkommen unaufgeregt sind und Spaß machen.
Ja, finde ich sehr interessant dann mit dem neuen Fonds, weil wir haben ja auch öfters schon mal auf dem Kanal so Aktien, die immer steigen, wie man es nennt, oder die halt regelmäßig steigen, vorgestellt. Und das trifft auch immer auf großes Interesse bei den Anlegern, weil das ist es ja auch so ein bisschen, was man möchte. Ein bisschen diese Performance an der Börse versuchen vorherzusehen, dass man da halt eben nicht so überrascht wird.
Ja, und da muss ich ein bisschen noch einen kleinen Einschub machen.
Ja, klar.
Wir haben ja sehr viele neue Aktionäre bekommen in den letzten Jahren. Ich finde das auch toll, dass die Jugendlichen sich interessieren. Aber das ist so ein bisschen so eine Wisch-und-Weg-Mentalität. Also ich habe auf meinem Smartphone da so einen Broker und da mache ich entweder eine Aktie rein, raus oder ich habe einen Index rein, raus. Und wir reden ja über das Investieren und nicht über Spekulieren. Und investieren heißt ja eigentlich Firmen zu kaufen, bei denen man glaubt, dass die nächsten Jahrzehnte richtig gut werden. Und das ist sozusagen die Entdeckung der Langsamkeit, die wir da haben. Das ist nicht aufregend und man kann nicht damit prahlen, aber es sind schöne Firmen, die einfach fürs Alter eine gute Vorsorge bieten.
Weil ich wollte Sie ja auch, Herr Leber, nach Ihren Favoritenaktien für 2025 befragen. Sind das dann schon diese Aktien, auch was Sie genannt haben, diese Small Diamonds?
Ja, die sind gut, aber nicht speziell 2025. Mhm. Was ich glaube, was kommen wird, ist eben, sind eben meine drei Lieblingsthemen. Eben IT, da haben wir eben die Palantir als den Favoriten.
Ja.
Dann haben wir den ganzen Biotech-Bereich, da kommen viele, viele Aktien. Also man sieht auch, wie manche jetzt wieder anziehen. Aber da ist eben so eine BioNTech ein klassischer Favorit. Und Bereich Infrastruktur. Ich lese, glaube ich, gestern oder heute über das neue Wasserstoffnetz, das wir brauchen, das irgendwie 20 Milliarden Anschubfinanzierung braucht. Also das sind so die drei Großthemen, die mich interessieren. Wobei ich glaube, von der Bewertung her ist der Biotech-Bereich das Interessanteste derzeit.
Und da haben Sie auch einen Favoriten oder wie Sie eben gesagt haben, verteilt sich das auf mehrere Schultern?
Das sind viele, weil man weiß bei der Pharmakologie nicht genau, was läuft. Es gibt extrem viele Forscher, es hört sich immer gut an, immer überzeugend und am Ende funktioniert es dann in der Praxis nicht, weil irgendwie eine Nebenreaktion da ist, mit der man nicht gerechnet hat. Also haben wir da sehr, sehr viele Einzeltitel, von denen wir nicht genau wissen, welche wird sich durchsetzen. Manche laufen seit Ewigkeiten, Regeneron zum Beispiel. Dann haben wir die DAN, die Genmap, Genmap auch ausgesprochen, wo man einfach denkt, das wird über Jahrzehnte gut laufen. Und das ist eben für mich der prognostizierte Überraschungskandidat, eben die BioNTech, die jetzt mit einem neuen Wirkstoff, BNT327, insgesamt 19 klinische Erprobungen machen wollen. 19, das heißt, die Firma setzt ganz viel Geld darauf, dass das wirklich ein Knaller wird bei der Krebsbekämpfung. Und die Kursentwicklung war so plus 10% in den letzten Wochen. Da geht noch richtig viel. Also da, wo habe ich so spezielle Vorlieben. Aber es gibt auch Firmen wie Schrödinger zum Beispiel, die machen Moleküloptimierung. Es gibt reihenweise wirklich super Firmen, die dänische Zealand Pharma zum Beispiel, die auch bei diesen Abnehmmitteln forscht und auf einem sehr guten Weg unterwegs ist. Also es gibt eine ganze Vielzahl. Manche werden abstürzen, manche werden sich durchsetzen. Ich weiß es heute nicht und streue darum ein bisschen.
Streuung ist sicherlich nicht schlecht. Und Herr Leber, Sie haben ja am Anfang auch gesagt, für das Börsenjahr 2025, für das erste Halbjahr sind Sie eher positiv, dann könnte es negative Überraschungen geben. Können Sie uns vielleicht eben diesen Ausblick so ein bisschen ausführen? Was könnte Ihrer Meinung nach, natürlich wissen wir es nicht, keiner hat die berühmte Glaskugel, aber was könnte dann 2025 an den Börsen alles passieren?
Ja, fangen wir an mal mit der Euphorie, die wir gerade haben. Ist ja verrückt, den Trump, also ich mag ihn nicht als Person, ich glaube, der hat so ein paar staatszerstörende Dinge in sich und davor habe ich Sorge. Nur, er tut was für die Wirtschaft, das ist klar. Er wird wahrscheinlich die Steuern senken, er wird den Kryptobereich erleichtern und sagt, komm in die USA, da kannst du gut produzieren. Wenn du nicht kommst, dann sperre ich dich aus mit Zöllen. Das hört sich erstmal alles spannend an und Amerika wird es gut tun. Was mir aber Sorge macht, ist, da hängt überall ein Preis dran. Zölle werden dazu führen, dass die Inflation wieder ansteigt, dass es einen Handelskrieg gibt und der stört, der ist negativ für alle Beteiligten. Und ich hatte gerade gesagt, manche Ministerposten sind sehr merkwürdig besetzt. Ich fange an mit einem, den ich positiv finde. Das ist der Elon Musk als ein Zerstörer der Bürokratie. Der ist brutal, aber auch ein klarer Denker und er wird dafür sorgen, dass manche Behörden zusammengestrichen werden, weil bei vielen Menschen fragt man sich, was machst du eigentlich hier den ganzen Tag? Willst du wirklich die Welt vorwärts bringen oder schiebst du nur gerade den Aktenberg von links nach rechts, von rechts nach links? Also da, wo ich denke, ich mal, das ist hochinteressant. Das kann auch für uns ein Vorbild sein, an unsere Bürokratien ranzugehen. Nur, der wird nach einem halben Jahr die Lust verlieren. Weil in so einem Trump-Kabinett macht das auch keinen Spaß, wenn man nicht immer der Erste ist. Und er wird aufgeben wahrscheinlich, weil er nicht die Energie hat, sich da durchzusetzen. Dann gibt es andere Posten, wo ich denke, Leute, was qualifiziert euch, außer dass ihr gute Buddies seid von Donald Trump? Wenn irgendwelche Fernsehmoderatoren plötzlich Verteidigungsminister werden, das ist noch schlimmer als bei uns vor ein paar Jahren in Deutschland, wo auch absolut inkompetente Leute Ministerium führen mussten. Und da wird man nach einem halben Jahr sehen, so ganz rosig ist das doch nicht. Es wird Neubesetzungen geben, es wird Säbelrasseln geben und es wird einen Handelskrieg geben. Und man wird sagen, eigentlich sind viele schädliche Elemente drin. Und dann wird man zu einem Realismus kommen und die Kurse werden wahrscheinlich wieder zurückkommen. Das ist so mein persönliches Szenario für das nächste Jahr.
Deswegen sagen Sie halt, also erstmal wird diese Euphorie anhalten im ersten Halbjahr und wenn dieser Realismus dann einsetzt, gerade auch durch die Trump'sche Regierung, deswegen im zweiten Halbjahr dann eher weltweit mutmaßlich fallende Kurse?
Ja, es müsste ja neue Favoriten geben auf der Welt und es kann gut sein, dass Europa sagen, sich zusammenrauft und reißt und Deutschland wieder eine wirtschaftsfreundliche Politik betreibt und dabei andere Länder mit einbezieht. Das wäre hervorragend. Ich denke nur an ein Beispiel, das nicht aus der Politik kommt, aber wir haben ja keinen Binnenmarkt in Wirklichkeit. Wenn ich erlebe, wie viel Formulare und Schwierigkeiten die europäischen Länder dem Binnenmarkt entgegensetzen, dann ist das auch produktivitätszerstörend. Und so habe ich neulich den Professor Kranen erlebt, ein Professor aus Frankfurt, der jetzt im Ruhestand ist, aber sagt, lass uns doch eine europäische Wertpapieraufsicht schaffen, ja, wo die Wertpapiermärkte reguliert werden und dann wird vielleicht ein Teil der BaFin abgeschafft und es wird zentralisiert. Nur als Konzept, da geht heute keiner drauf ein. Aber wenn es eine neue Regierung gäbe, die sagen würde, wir wollen das umsetzen und wir machen das mit Frankreich zusammen, dann könnte richtig neuer Schub reinkommen in die europäischen Märkte. Also Europa könnte ein Champion werden, wenn die richtigen Regierungskonstellationen sich herausbilden. Aha. Und dann haben wir Asien, China massiv abgestraft, weil kein Mensch auf der Welt in ein Land investieren möchte, wo ab und zu mal die Firmenchefs verschwinden, auf geheimnisvolle Weise. Aber das hat China erkannt und es könnte gut sein, dass China uns das Investieren in China leichter macht. Das ist im Moment noch sehr schwer. Und einfach sagt, ich öffne die Kapitalmärkte wieder und will da frischen Schwung reinbringen. Dann haben wir Japan. Japan ist billig geworden, extrem billig und die Firmen sind absolut top, die es da gibt. Also technologisch, ingenieurstechnisch hervorragend. Vielleicht haben wir wieder Lust an Japan. Und wir haben letztlich Indien, einer der größten Aktienmärkte der Welt, wo aber Ausländer de facto kaum reinkommen. Die ganzen Formulare, die ich immer für Indien ausfüllen muss, furchtbar. Auch da kann neuer Schwung entstehen. Und vielleicht schaffen wir es ja, einen neuen Geist des Investierens und des Marktes zu finden für das nächste Jahr. Es kann aber auch gut sein, ich denke mal an Regierungen, die sich in Deutschland herausbilden könnten, die Farbverläufe von Rot bis Brombeer haben, mit grünen Einstichen, wo ich denke, der Wirtschaft wird das nicht gut tun. Also da habe ich eine politische Meinung dazu und hoffe, dass die richtige Konstellation sich herausbildet für das nächste Jahr.
Ja, da hatten wir auch anfangs, hatte ich ja auch gefragt, was bereitet Ihnen aktuell Sorgen? Ist es weiterhin dann auch so ein bisschen natürlich die Politik in Deutschland und auch der Wirtschaftsstandort Deutschland?
Ah, der ist eh kaputt. Ja, also ich sage das so drastisch. Aber nur weil irgendeine Subvention jetzt mal gegeben werden soll oder auch nicht gegeben werden soll, indem neue Pläne gemacht werden, da investiert doch keine Firma. Wenn ich jetzt über das Wasserstoffnetz lese, dass sich ein paar Jahre verzögert, 3 bis 4 Jahre. Und ich bin gleichzeitig Leiter eines Stahlkonzerns in Deutschland, der ein Stahlwerk hinsetzt, das Wasserstoff braucht. Ich meine, ich kann das doch nicht 3 Jahre lang da einfach hinstellen und warten, dass ich einen Anschluss kriege. Es funktioniert doch nicht. Und diese Planungsunsicherheit in Deutschland ist so groß, dass die Firmen sagen, ich kann überall auf der Welt produzieren, aber bitte nicht in Deutschland. Ganz interessant, Zeitungsmeldung gestern zu Stellantis. Stellantis sind ja die Eigentümer von Opel unter anderem, von Fiat, von Peugeot und in Amerika von Chrysler. Also ein großer Weltkonzern mit, ich glaube, 10 Millionen verkauften Autos ungefähr. Und die beschreiben dann einfach, wo sie die Modelle produzieren, die sie in Deutschland anbieten. Das ist im Ostblock zum einen und das neueste E-Mobil kommt aus China. Ja, da ist kein deutscher Standort mehr. Eisenach vielleicht noch eventuell, aber da ist kein deutscher Standort mehr, der wirklich wettbewerbsfähig ist. Das geschieht alles außerhalb. Und so wandert die Industrie ab, mal laut, mal sehr leise. Die deutschen Investoren wandern ab und der Standort ist für die nächsten Jahre extrem beschädigt.
Kehren wir nochmal wieder ein bisschen zur Börse dann zurück, Herr Dr. Leber. Arcatis steht ja auch für Value Investing. Ich würde mal sagen, gerade so jetzt das zweite Halbjahr 2024 war für Value-Aktien, vor allem Dividendenaktien, relativ gut, relativ stark. Ja, wie geht's da Ihrer Meinung nach gerade bei Dividenden/Value in den nächsten Monaten weiter?
Jo, das ist schwer zu sagen, weil Value, es gibt ja verschiedene Aspekte von Value. Value ist einmal die Ertragskraft, also die Dividende, die Sie gerade angesprochen haben. Da sehe ich eigentlich auch noch ein Erstarken stärker noch. Wir hatten so diese Favoriten, diese Nestlis dieser Welt, die plötzlich dann in Ungnade fallen. Das waren ja Aktien für die Ewigkeit. Da gibt es einige und ich glaube, die kommen wieder. Ich bin generell skeptisch bei den buchwertorientierten Aktien. Das sind eben die Stahlwerke, die haben einen solche Aufräumarbeiten. Die Autohersteller mit ihren billigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen, die haben noch einen so weiten Weg vor sich und das am Standort Deutschland. Wenn ich mir Ich muss mir an den Kopf greifen.
Ja.
Wenn ich neulich einen Aufsichtsratsvertreter, der aus dem Gewerkschaftslager höre, der sich über die Managementfehler beklagt bei Volkswagen, er war doch selber mit dabei, als diese Aufsichtsräte, als diese Vorstände ausgesucht wurden und bestellt wurden. Das ist die Aufgabe eines Aufsichtsrates und das ist absolut schiefgelaufen dort. Da denke ich mal, so diese klassischen Titel, die optisch billig sind, haben wenig Chancen. Aber ich liebe die Cashflows der nächsten Jahre, wo man absehen kann, welche Produkte sich durchsetzen am Markt und freien Cashflow generieren. Und das ist für mich die beste Maßzahl. Das sind Aktien, die wiederkommen.
Was in diesem Jahr sehr gut gelaufen ist und wo wir ja auch wissen, Herr Leber, da waren Sie schon sehr früh mit dabei, Bitcoin. Ich denke mal, Sie sind zufrieden mit der Performance des Bitcoins. Was denken Sie, wie geht es da jetzt weiter? Weil wir sind schon sehr stark gestiegen. Sie haben auch schon viele Marktzyklen mitgemacht. Ist da noch Luft nach oben?
Ja, ich glaube sehr, dass Bitcoin noch viel Platz nach oben hat. Jetzt hatte ich vor Jahren, ich meine, ich bin eingestiegen bei etwa einem Kurs von 600. Wir sind jetzt bei ungefähr 90.000 Euro pro Bitcoin. Ich hatte vor Jahren mal, als er so bei 10.000 stand, schon mal gesagt, wir können auch 100.000 ausmachen. Und wir sind kurz davor. Ich kann mir auch vorstellen, dass er nochmal weiter steigt. 300.000 oder 500.000. Ist keine Prognose. Ich beobachte nur Folgendes. Wir haben ein begrenztes Angebot. Bitcoin ist nicht weiter vermehrbar. Es wächst noch ein bisschen, aber vielleicht noch 5% sind es etwa, die es noch wachsen kann. Und dann ist die Menge erschöpft. Also nicht ganz erschöpft, aber de facto erschöpft. Bei anderen Dingen wie Gold kann ich immer noch wieder mal im Boden schürfen. Jetzt haben wir gerade von Goldfunden in China gehört. Also da ist das Angebot, weitet sich noch ein bisschen aus. Und dann habe ich das Zentralbankengeld, also die Geldmenge M1, das sind Geldscheine und die Bankkonten. Und das hat sich verdoppelt oder verfünffacht, je nach Kontinent, wo ich gerade bin. Da gibt es unendlich viel. Jetzt habe ich unendlich viel Bargeld, nein, nicht unendlich viel, aber riesige Mengen an Bargeld und wird einfach weitergedruckt. Und eine begrenzte Menge von Bitcoin. Viel Nachfrage, wenig Angebot, heißt steigende Preise. Und warum soll nicht Bitcoin noch weiter steigen? Speziell, wenn vielleicht mal auch in den USA eine Phase kommt, wo ich dem Staat nicht mehr traue. In den USA haben wir im Moment ein Haushaltsdefizit von vielleicht 7%, so ein Staatsdefizit von 7%. Also 7% wird mehr ausgegeben, als der als Einnahmen da sind und 7% vom Bruttosozialprodukt. Wir liegen bei Schulden pro Kopf von 120.000, 130.000 und wahrscheinlich wird in den nächsten Jahren auch nicht gespart und mehr ausgegeben. Und dann kommt mal irgendwann eine Vertrauenskrise, wo man sich überlegt, wer soll das Ganze denn zurückbezahlen? Das sind ja über 100.000 pro Kopf in den USA. Wer soll das denn bezahlen? Das kriege ich weg mit einer Inflation nicht gut. Das kriege ich weg mit Geld aus dem, ja, eigentlich kriege ich es nicht weg, nur mit starkem Wirtschaftswachstum. Und dann denkt man, was habe ich denn noch an sicheren Wirtschaftsgütern? Und das ist dann eben Bitcoin. Weil da kann der Staat nicht eingreifen. Und darum, glaube ich, wird die Nachfrage weiter zunehmen.
Ein neuer Aspekt oder etwas neuerer Aspekt, der jetzt auch durch die Wahl Donald Trumps dazukommt, ist ja so ein bisschen die Hoffnung von Kryptoanlegern, dass auch der Staat, also der US-Staat, erstmal seine Bitcoin, die er schon beschlagnahmt hat oder die er hat, erstens nicht verkauft und dann zweitens eventuell auch noch neue Bitcoins kauft. Die Senatorin Cynthia Lammes hat sowas ja auch wieder ins Spiel gebracht. Es soll ein Treffen zwischen Coinbase-Chef und Donald Trump oder seiner Regierung gegeben haben. Können Sie sich das vorstellen, dass auch wirklich die USA hergehen und sagen, wie es eine Goldreserve gibt, führen wir auch eine Bitcoin-Reserve?
Ja, absolut. Ich halte es für sehr, sehr plausibel. dass man sagt, warum mixe ich nicht Gold mit Bitcoin als Zentralbankreserve, vielleicht auch als für den Austausch zwischen den Notenbanken. Da werden ja heute die Goldbarren dann mit Wägelchen von Kabine zu Kabine geschoben und damit bezahlt. Das kann man auch mit Bitcoin sehr gut machen. Ich halte das für sehr plausibel. Ich halte aber noch was weiteres für plausibel. Wenn wir mal weggehen von Bitcoin selber, der Bereich Krypto ist ja viel, viel größer als Bitcoin nur. Bitcoin ist ja nur eine Währung, eine sehr prominente, aber nur eine kleine. Was ich jetzt in den letzten Wochen gelesen und gehört und mir habe erzählen lassen, die Zentralbanken werden auch einen Krypto-Dollar und einen Krypto-Euro wahrscheinlich einführen. Das heißt, ich als Anleger kann mein Geld direkt bei der Zentralbank lagern und werde nicht über die Geschäftsbanken gehen. Also, oder über ein Geldmarktkonto. Mhm. Eine ganz neue Entwicklung. Wenn man das weiterführt, führt das zu Transaktionen, die auch über die Blockchain, also den Güterwaggon unter den Währungen, die über die Blockchain abgewickelt werden. Und das sind ziemliche Revolutionen, die dort kommen können. Ein ehemaliger Bundesbanker erzählte letzte Woche, dass er arbeitet an einem Thema Börsentransaktionen über die Blockchain. Und heute ist es so, wir kaufen eine Aktie in Europa, 2 Tage später wird das Geld dann gezahlt und das Konto ausgeglichen. Und es muss gebucht werden, da sind bei uns dann immer 3 Parteien mit involviert. Die USA haben das auf 1 Tag verkürzt. Warum nicht auf 0 Sekunden? Mhm. Ich kaufe die Aktie und im gleichen Moment ist das Konto ausgeglichen. Keine Zweifel mehr, keine Büros mehr im Hintergrund. Und ich erwarte eigentlich, dass das kommt in absehbarer Zeit. Von daher werden Kryptowährungen generell wichtiger werden. Bitcoin ist ein Sonderthema.
Sehr, sehr spannende Einblicke, Herr Leber. Ein Thema, was Sie ja auch viel beschäftigt und wo wir auch schon drüber geredet haben, natürlich KI. Jetzt habe ich persönlich gerade das Gefühl, dass das Thema KI zumindest an der Börse gerade etwas weniger gespielt wird. So bis auf Nvidia oder einige Spezialwerte haben jetzt viele KI-Aktien sich auch gar nicht mehr so wahnsinnig gut entwickelt. Wie blicken Sie drauf? Ist KI so ein bisschen jetzt ins Straucheln vorerst gekommen?
Also die KI ist auf keinen Fall ins Straucheln gekommen. Vielleicht die öffentliche Wahrnehmung dazu. Ja. Die Menschen, die KI erleben, erleben es häufig in der Form von Dingen wie ChatGPT oder sowas. Also sagen die Privatkundenseite von ChatGPT. Und das ist nett, aber nach dem 3. Katzenbild braucht man es dann auch irgendwie vielleicht nicht mehr. Aber der Einzug in den Alltag ist massiv. Teilweise sehen wir es gar nicht. Also wenn ich gestern in Berlin fahre zum Flughafen buche mit Uber, was da alles an KI-Leistung abläuft, das sehe ich ja überhaupt gar nicht, ich nehme es gar nicht wahr. Wenn ich mit DeepL irgendeine Übersetzung mache und die ist wirklich präzise, dann ist das KI, ich nehme es nicht als KI wahr. Also das ist ein Untergrund. Es kommt zunehmend auch in den Büroalltag hinein. Ich bin gerade dabei, mit Kollegen zusammen ein Werkzeug entwickeln, um meine E-Mails jeden Tag zu bestimmten Uhrzeiten zusammenzufassen und die Empfehlungen rauszuholen. Ich habe gestern nochmal viele, viele Anwendungen gesehen, um die Sachen eigentlich zu finden, die bei uns irgendwo auf dem Computersystem lagern. Ich sehe beim ärztlichen Bereich, dass die KI gute Antworten geben kann oder gute Analysen machen kann. Und ich sehe, überall hat die KI Einzug gehalten in einem rasenden Tempo. Ich vermute, das wird unseren Alltag in den nächsten 5 Jahren massiv verändern. Und ich sehe überhaupt kein Ende der KI-Weiterentwicklung. Aha. Wenn ich mal ein paar Jahre zurückgehe, da hatte die KI, ich sag mal, das geistige Niveau eines Hamsters. Dann war sie eines Schülers. Jetzt haben wir sie eines guten, ausgebildeten Uni-Absolventen. Gehen wir noch ein paar Jahre weiter, dann ist es Nobelpreisqualität, die wir bekommen. Es dauert einfach nur noch ein paar Jahre, aber wir werden dorthin kommen.
Was dann sich Anleger natürlich fragen, klar, das eine ist zu die KI in der realen Welt oder wie wir sie nutzen. Aber wer wird davon jetzt außer Nvidia, Microsoft vielleicht, obwohl es da ja auch der Aktienkurs ein bisschen in Stocken geraten ist. Wer wird konkret Ihrer Meinung nach davon profitieren an der Börse, wenn die KI weiterhin Einzug in unseren Alltag hält?
Ja, so einfach ist es nicht zu sagen, weil es an vielen, vielen Stellen passiert. Mhm. Ich komme wieder auf die BioNTech zurück, als ein Beispiel. Man denkt, was macht da so eine RNA-Firma mit KI? Allein um den menschlichen Körper zu modellieren, mit all dem, was da passiert. Ich habe vorgestern Abend mit einem Physik-Nobelpreisträger geredet und der sagte, das, was wir machen, ist von der Komplexität nichts im Vergleich, was die Medizin leistet. Die Komplexitäten sind so unglaublich groß zwischen der einen genetischen Instruktion, dem Protein, das hinten rauskommt, sich nach links oder rechts dreht, sich da andockt oder nicht andockt. Es ist unfassbar. Also da ist zum Beispiel KI ein ganz großer Faktor. Und BioNTech ist so eine Firma, die da zum Beispiel sehr stark profitieren könnte. Aber auch andere, wie die erwähnte Schrödinger zum Beispiel. Wo ich einen unmittelbaren Gewinner sehe, ist eben eine Palantir. Aha. Ich hatte es gerade angesprochen, bei uns in der Firma etwas zu finden, ist ein Riesenthema. Wir haben Dutzende von Datenbanken links und rechts und auch KI-Anwendungen. Aber wo war noch mal die Präsentation, in der ich das und das geschrieben hatte, das wiederzufinden? In der Microsoft-Welt ist ja fast unmöglich, da findet man gar nichts mehr. Und da gibt es dann Werkzeuge, die sagen, ich füge dir das Ganze zusammen, sag mir, was du hast, ich füge deine verschiedenen Systeme zusammen, sodass sie für dich nutzbar werden. Und da ist die Palantir meiner Ansicht nach der Ritter, der da vorweg reitet und der einen wahnsinnigen Markt vor sich hat, weil jeder das Problem hat. Jede Firma hat Dutzende von Datenbanken und findet sich nicht zurecht. Palantir kann das zusammenfügen. Und darum ist das für mich im Industriebereich der klare Gewinner.
Ja, spannend. Weil was man jetzt natürlich auch sieht, und Sie haben es eben auch schon angesprochen, Magnificent Seven war ja das, was auch so in den letzten Monaten sehr gut lief. So seit Sommer, wie gesagt, etwas auch ins Stocken gekommen. Könnte es da sein, auch wenn man die auch so als KI-Gewinner sieht, weil ja eigentlich jedes Unternehmen da auch kräftig in KI und KI-Anwendungen investiert, dass da nächstes Jahr dann doch bei den Großen es noch ein paar Enttäuschungen gibt, weil jetzt hohe Investitionen und es eventuell auch einfach noch dauern kann, bis sich diese KI-Erlöse auch in der Realität in den Bilanzen und so und Quartalsergebnissen niederschlagen?
Ja, also das ist ein unglaubliches Rennen, das da stattfindet. Mhm. Das Rennen um Rechenleistung, also diese Rechenzentren sind ja Rechenzentren. Das ist ja die neuen Rechenzentren brauchen ungefähr die Leistung eines Atomkraftwerks, damit sie überhaupt laufen. Mhm. Also das ist ein Kostenwettbewerb an der Stelle. Dicke Kabel müssen gelegt werden. Es ist ein Wettbewerb um die Daten. Wem gehören die Daten? Darf, dürfen die Zeitungsmeldungen der New York Times ausgewertet werden? Ja, nein. Wer hat sie gekauft? Wem gehören die? Also richtig, da werden Machtclaims abgesteckt. Und wer hat die besten Maschinen, die das auswerten? Und da haben wir eben die Klassiker, eben die ganzen Metas und Amazons und Googles und Microsoft. Die kämpfen, wer die beste Maschine hat. Und wer hat die beste Benutzerführung? Und wie kriege ich Benutzerloyalität hin? Also viele Leute, mit denen ich spreche, sagen, ich benutze Google überhaupt gar nicht mehr, weil die KI mir bessere Antworten gibt. Wie kriegt Google es hin, dass ich mit Google verbunden bleibe, weil ich mich ja jedes Mal wieder neu einloggen muss? Wie binde ich die Leute an mich? Und da gibt es eben Abonnentenmodelle und es ist mir nicht klar, wer der Gewinner sein wird. Es wird sicherlich aus dieser Gruppe der 4 oder 5 kommen, aber ich bin mir nicht sicher, wer es am Ende schafft. Das ist eine unglaubliche Materialschlacht, die da gerade passiert.
Sie haben es eben auch schon angesprochen, einmal den KI-Trend vorhin, was Sie für nächstes Jahr auch für Trends erwarten. Gibt es aktuell trotzdem etwas in der Wirtschaft, in der Forschung, an der Börse, Trends oder trendähnliche Dinge, die Anleger aktuell noch recht wenig auf dem Schirm haben, weil man sich eben auf diese großen Sachen konzentriert?
Ja, aber das sind wieder meine drei großen Themen. Also KI sicher und Daten ist sicher ein großes Thema, Medizin eben auch und Infrastruktur. Wobei ich für den Privatanleger vielleicht die Infrastruktur recht interessant finde. Ich selber habe nicht so viele Kandidaten, die ich ja vor Augen habe, eben mit Prysmian im Bereich der Kabel. Man kann auch mal gucken, wer baut die Kraftwerke, um die Rechenzentren zu befeuern. Aber da kann man vielleicht mit ein bisschen Lokalwissen ein bisschen hinschauen. Da sind Firmen, die müssen baggern. Es gibt Firmen, die machen die Regale dafür. Es gibt Firmen, die bauen die Gebäude dazu. Ich glaube, da tut sich viel beim Thema Bahn, die digitale Kupplung kommt. Wann kommt sie denn endlich? Viele Firmen, die langweilig sind, nicht viel optisch hermachen, aber die trotzdem da führend sind. Aber da habe ich auch keine klare Empfehlung.
Dann zum Ausklang des Interviews, Herr Leber. Sie haben es eben zum Beispiel schon mal angesprochen. Ich finde das bei Ihnen immer sehr spannend, dass Sie dann zum Beispiel mit einem Physik-Nobelpreisträger sprechen. Sie unternehmen auch oft Reisen, um sich Unternehmen anzugucken oder tiefer in die Themen einzutauchen. Jetzt abgesehen von dem Physik-Nobelpreisträger, was ja an sich schon cool ist, gab es da zuletzt irgendein Event, irgendein Gespräch, irgendeine Reise, wo Sie sagen, da habe ich nochmal was Neues erfahren oder da bin ich auf ganz andere Gedanken zu dem Thema gekommen?
Ja, zu dem Thema selber nicht. Vielleicht zwei Dinge. Ich war jetzt ein paar Mal in anderen europäischen Großstädten, also Den Haag ein paar Tage, Paris ein paar Tage, Bordeaux, und habe einfach gedacht, Leute, ihr macht das in euren Städten besser als wir in Deutschland. Mhm. Also Überheblichkeit, dass deutsche Ingenieure das am besten machen, die ist ziemlich weg, wenn ich sehe, dass die Rolltreppen in anderen Ländern besser laufen als in Deutschland. Also wenn ich denke, wir fallen zurück. Das war eine Beobachtung. Und vielleicht interessant ist, war China. Ich war ja im Mai in China und plane nächstes Jahr 3 bis 4 China-Reisen sogar. Da entsteht etwas Neues, was wir nicht ernst genug nehmen. Die chinesischen Konsumenten, da habe ich einige erlebt, die sagten, wir haben doch auch gute Ware hier. Wir brauchen den Kühlschrank nicht von Bosch Siemens, sondern wir haben auch Haier, die das bauen. Also die Rückbesinnung der Chinesen auf das Innere, es entstehen neue Marken. Die Hälfte der Automodelle kannte ich gar nicht. Ich kannte die Marken überhaupt nicht. Und die waren überwiegend elektrisch, die da fuhren. Und ich erlebe da ein neues Machtgefüge, das entsteht. Betriebssysteme, die eben für Chinesen gemacht werden. Zahlungssysteme, die für Chinesen gemacht werden. Und wir werden dann an einen Punkt kommen, wo wir denken, wir wollen jetzt auch was für den chinesischen Markt anbieten, aber wir kommen gar nicht mehr rein. Weil wir in Android denken, aber nicht in dem chinesischen Betriebssystem. Dass wir in der Autoproduktion die chinesischen Produzenten sehen und an die Kostenstrukturen kommen wir nicht mehr ran. Wir werden ausgesperrt, ohne dass wir es gemerkt haben. Heute sehen wir immer nur China als Lieferante, potenziellen Wettbewerber, aber er wird auch mal einen Markt darstellen, wo wir feststellen, wie komme ich überhaupt noch rein? Die wollen uns ja gar nicht mehr. Also da entsteht was Neues. Mhm. Und das ist mir im Sommer ziemlich klar geworden.
Ja, ein interessanter Punkt. Und da können wir, denke ich mal, für die deutsche Wirtschaft nur hoffen, dass da irgendwo nochmal auch nächstes Jahr eventuell die Trendumkehr kommt. Aber Herr Leber, Ihnen erstmal ganz herzlichen Dank für die ganzen Einblicke, für die Aktien, über die wir heute sprechen konnten, und den Ausblick für nächstes Jahr. Herzlichen Dank.
Sehr gerne, Herr Kuppert.
Und wie immer bleibt mir damit am Ende nur zu sagen, bleibt investiert.